Hallo und willkommen zurück hier bei Breakball Tennis. Ich bin Alessio und leite diesen Podcast heute zusammen mit Paolo, Basti und Roland, die auch
Hi.
schon in den letzten Folgen da waren. Also ihr kennt die alle jetzt schon. Und wir haben heute einen neuen Special Guest dabei, nämlich Laszlo. Laszlo, stell dich am besten einmal kurz vor, damit die Leute dich kennenlernen.
Ich grüße euch alle herzlich. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich heiße Laszlo Urrutia. Ich komme aus Berlin, bin Tennisspieler, habe auch schon professionell Tennis gespielt, war auf den ITF-Turnieren unterwegs. Und bin zurzeit hauptberuflich auch Tennistrainer und kenne euch alle natürlich persönlich auch. Glücklicherweise.
Ja, unser Thema ist heute die mentale Seite des Tennissports. In wichtigen Situationen, wie man da reagiert oder ob man nervös wird. Wir fangen an, indem wir ein paar Situationen jetzt erstmal vorstellen, wo man zum Beispiel positiv reagiert hat, also mental stark war oder negativ und mental schwach war. Kann da vielleicht Laszlo einmal anfangen und so eine Situation vorstellen?
Ja, also ich kann ja mal anfangen. Also die Situation, wo man mental schwach war, die hatte ich sehr, sehr oft schon, wie viele andere. Und ich denke, dass man oftmals im Match dann Erwartungen hat, die nicht erfüllt werden und dann mit der Enttäuschung nicht zurechtkommt und die dann in Wut ausbricht oder ja, Spannungsverlust und man beschäftigt sich eigentlich nur damit, was hat man jetzt falsch gemacht, warum klappt es nicht, anstatt eigentlich sich aufs Spiel zu konzentrieren und auf den nächsten Punkt. Von daher würde ich sagen, dass ich schon oft falsch gemacht habe, ja, mich in diese Analyse zu verlieren, warum ich jetzt diesen Ball ins Ausgespielt habe oder ja, warum ich jetzt nicht gewinnen kann, anstatt einfach sich zu bewegen oder ja, einfach wie man so eine Phrase sagt, eigentlich Punkt für Punkt spielt. Das ist immer eine Phrase, die jeder Trainer sagt, aber es ist halt wirklich das Wichtigste, Punkt für Punkt zu spielen. Als Beispiel kann ich ja mal nennen, dass ich letztes Jahr ein Preisgeldturnier gespielt habe beim Grüngold Tempelhof. Hast ja alles, hat er das auch gesehen. Deswegen hat er das, glaube ich, auch vorgeschlagen, dass ich das mal erzählen sollte. Und zwar habe ich da ein Match gespielt und lag ziemlich deutlich zurück im dritten Satz. Und der wurde als Match-Tiebreak gespielt. Ich lag, glaube ich, 0-8 zurück und habe das Match noch 10-8 gewonnen und bin in diesem Match natürlich auch mehrere Phasen durchgegangen, wo ich sehr unzufrieden war, mich dann aufraffen musste, kam dann halt in den dritten Satz und dann ging es dann auch ziemlich schnell Richtung 0-8 und alles, an was ich natürlich denken konnte, war natürlich nur eigentlich, ich muss jetzt den nächsten Punkt gewinnen, also ich muss jetzt 8-1 schaffen, ich muss irgendwie 8-2 schaffen, also kannst du ja da nicht daran denken, das Match zu gewinnen und das hilft ja vielen Leuten so, dass wenn sie weit zurückliegen, dann wirklich nur noch daran denken können, den nächsten Punkt zu gewinnen. Und so sollte es eigentlich auch sein, wenn es Gleichstand ist im Match, dass man eigentlich nur den nächsten Punkt vor Augen hat. Und so ist es dann passiert und ich habe das irgendwie dann noch geschafft, ja.
Ja, ist ja oft so, dass sozusagen auch diese Phasen so eng beieinander liegen, ne? Also zwischen Sachen, die sehr gut laufen und Sachen, die nicht so gut laufen. Also eben, da ist ein Match-Tiebreak ja eigentlich oft ein gutes Beispiel, wo es viel hin und her geht. Also ich hatte als ein Beispiel eben auch mal ein Mannschaftsspiel, also es war unser Aufstiegsspiel, entscheidendes Spiel, Gewinnerteam steigt auf, 3-3 nach den Einzeln. Bin auf den Platz gegangen als erstes Doppel und eigentlich in dem Moment noch gar nicht mit so viel Druck, weil die Aufstellung eigentlich so angedacht war und auch die Gegner eigentlich für uns recht angenehm aufgestellt hatten, so dass sie ja das erste Doppel eben sehr stark gemacht haben, dass wir auch wirklich eigentlich krasse Außenseiter waren und wir schon darauf spekuliert haben, dass wir im zweiten und dritten Doppel eigentlich starke Vorteile haben und die gewinnen sollten. Also war unser Plan für das Match eigentlich auch erstmal wirklich möglichst lange in dem Match zu bleiben, halt nicht zu sehr in Rückstand zu geraten, einfach drin zu bleiben, dass die anderen eben nicht den Druck haben, dass wir meinetwegen schon verloren haben und die anderen müssen jetzt gewinnen, sondern dass wir es eben ein bisschen leichter machen und eben immer noch im Match bleiben. Insofern gar nicht so der von vornherein der Druck gewinnen zu müssen. Lief auch ganz gut. Wir haben den ersten Satz dann im Tiebreak gewonnen. Und das zweite Doppel lief auch sehr gut. Die waren schon kurz vorm Sieg insgesamt. Hinten das dritte Doppel hatte zwar irgendwie den ersten Satz verloren, aber wir dachten halt immer noch, ja, die packen das schon, das wird eigentlich schon. Wir sind ein bisschen müder geworden, haben dann irgendwann den zweiten Satz verloren und die hinten im dritten Doppel haben das halt auch verloren. Also dann kam irgendwann, ja, hat man irgendwann realisiert, oh, das ist jetzt das entscheidende Doppel. Und naja, für mich als Hobbyspieler dann waren dann auf einmal 50 Leute am Platz, die zugeguckt haben und dann ging der Matchstreak los. Und ja, auch nach sehr 4 Jahren Tennis wurde ich da halt sehr nervös, merkte, also ich so gar nicht gespürt, sondern wirklich nur also an den Resultaten, also an meinen Schlägen gemerkt. Ja, Doppelfehler, der nächste Return. Ja, ging wirklich, also man sagt ja in die Netzwurzel, der war wirklich gerade so in der Netzwurzel, also der ist fast auf meiner Seite getippt, weil der Arm eben so steif war und nichts mehr ging. Das stand erstmal 0-4. Beim Doppelpartner ging es nicht viel anders. Die Gegner haben zum Glück auch noch zwei Fehler gemacht, sodass wir bei 2-4 gewechselt haben. Und dann wurde es so ganz langsam ein bisschen besser. Bei 5-6 im Match Tiebreak hatte ich dann das erste Mal wieder das Gefühl, so Herr der Lage zu sein. Ne? Ging die Cross-Rallye halt los von hinten und ich hatte so das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt cross mit dem ausspiele, dann mache ich das schon den Punkt. Und eigentlich die Hoffnung, dass mein Doppelpartner vorne jetzt keine zu wagemutigen Sachen macht, und ich das Gefühl hatte, ich bin Herr der Lage. Und das schwang dann so um, also aus dieser Anfangsnervosität und allem, dass wir auf einmal bei 9-6 Matchball, ich machte davor einen sehr guten Punkt und vor dem Matchball irgendwie nach außen geguckt und realisiert, dass eben einer so ein bisschen ein paar Schritte zurückgeht, sein Handy gezückt hat und jetzt diesen Matchball filmen wollte, weil es ging halt um Aufstieg. Und ich dachte, naja gut, ist jetzt halt Matchball, so also muss man auch schon einen geilen Punkt machen und mir schon vor dem Punkt eben vorgenommen habe, na, wenn die jetzt eben angreifen, wahrscheinlich wird das Surf and Volley spielen, dass ich dann Longline Lob spiele, Offensiv Lob und damit den Punkt mache. Also es war schon vor meinem Auge so da, hat auch geklappt, wir haben es gewonnen und alles war gut. Ja, und dann, als die Freude und Anspannung so ein bisschen runtergegangen ist, denkt man dann drüber nach, wie verrückt es eigentlich ist. 5 Minuten vorher hat man sich wirklich fast wortwörtlich in die Hose gemacht am Anfang des Match Tiebreaks und 5 Minuten später oder 10 Minuten später ein paar Punkte, die glücklich für einen liefen, ist man fast schon wieder arrogant oder nicht fast schon wieder, man ist arrogant und nimmt die Situation eigentlich so locker und gar nicht mehr so ernst und macht sich darüber Gedanken, einen schönen Punkt für die Kamera zu machen und aber eben auch im Positiven dann, man hat genau das Selbstvertrauen, dass es auch geklappt hat in dem Fall, das natürlich auch nicht so schlecht war, ne? Aber das lag eben sehr zeitlich sehr nah beieinander und so ist es ja auch häufig, ne, zwischen sehr positiven und sehr negativen Erlebnissen.
Sicher, sicher. Also wenn ich da kurz kommentieren könnte, ist
Ja.
ja auch interessant, wie du auch noch die äußeren Einflüsse da erzählt hast, ne? Dass dann auf einmal Zuschauer kamen, dass du siehst, dass jemand das aufnimmt, ne? Dass das auch so viel Einwirkung hat auf einen selbst und die Nervosität kann ja also positiv als auch negativ, ne?
Richtig,
Das ist
ja.
sehr interessant auf jeden Fall.
Genau, man stellt eigentlich natürlich fest, dass man, also ich in dem Fall sehr weit weg von professionellem Verhalten auf dem Tennisplatz bin, eben weil ich halt Dinge sozusagen wahrnehme, die mich eigentlich eher negativ beeinflussen, also ablenken könnten. Ja, also wie gesagt, Zuschauer, filmt einer oder was auch immer. Also ich habe eigentlich nicht so den Fokus in dem Moment auf das, was wesentlich ist. Ja, auf der anderen Seite natürlich aber auch. Auch das macht ja ein Profi häufig dann aber sicherlich ein bisschen bewusster, eben sich Dinge auch von außen zu nehmen, um sich positiv eben pushen zu lassen, ne? Und dass das eben positiv beeinflussen kann. Ist ja auch eine gute Möglichkeit.
Auf jeden Fall, ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Sachen genannt, zum Beispiel, dass man verkrampft, wenn man nervös wird oder anfängt passiver zu spielen oder Doppelfehler macht. Vielleicht können wir ein bisschen mehr darüber reden, weshalb das alles überhaupt passiert. Also du meinst jetzt, ja, man lässt sich von außen beeinflussen. Aber was für Ursachen gibt es eigentlich noch dafür, dass man anfängt nervös zu werden und nicht mehr, ja, nicht mehr auf das, sich auf das Wesentliche konzentriert, zum Beispiel auf die Taktik oder ja, auf seine Schläge?
Naja, vielleicht oft auch, wenn man einfach nur darauf fokussiert ist, wenn man denkt, ja, das ist eigentlich ein einfacher Gegner, das sollte ich eigentlich ganz easy gewinnen. Und dann merkt man, oh, es wird knapper und er fängt an, richtig gut zu spielen. Und dann denkt man, das kann jetzt nicht sein, wie kann ich gegen den verlieren? Und dann macht er noch einen Netzroller und man wird noch immer angespannter und so steigert sich man halt da so rein, dass es dann halt irgendwann auch extrem wird.
Ich sag mal so, Tennis ist ja immer noch ein Quotensport sozusagen. Wenn man jetzt einen Ball vor ein Longline mit einem gewissen Tempo haut, dann trifft man den auch nicht immer, sondern vielleicht auch mal nur zu 80%. Und wenn man dann irgendwie zwei, dreimal hintereinander Pech hat oder wie Paolo gerade sagt, dann irgendwie noch ein Netzroller vom Gegner hinzukommt und plötzlich liegt man gegen jemanden zurück mit einem Break, wo man sich denkt, du, eigentlich darf das nicht passieren. Und man hat irgendwie noch eine Drucksituation beim Verbandsspiel, man muss gewinnen. Alle Leute sind der Meinung, man muss gewinnen. Und dann fängt der Kopf langsam an zu denken, wenn man keinen Plan hat und auch nicht wirklich das Selbstvertrauen in sein eigenes Spiel. Das ist etwas, was ich gefunden habe in meiner Zeit. Also da kann ich sagen, früher war ich öfters ein bisschen nervös, da habe ich auch noch nicht wirklich so Vertrauen in mein Spiel gehabt, war eher passiv, habe den Gegner machen lassen. Das klappt halt manchmal, manchmal klappt es nicht. Und dann überlegt man halt viel, muss ich jetzt was anders machen, nicht anders machen, oh, was mache ich jetzt? Und das sind dann so die Situationen, wo man dann unzufrieden mit sich selber wird, nervös wird, wo man anfängt zu denken, ein bisschen wie alle Tennisspieler verrückt wird und auf jede Kleinigkeit von außen achtet, alles auf den Wind schiebt, auf irgendwie, da ist gerade jemand Neues dazugekommen, der zuguckt und man macht sich Gedanken, vor allem wenn man auch jünger ist. Aber ja, da hat es mir jetzt geholfen, sozusagen, wo ich älter geworden bin, auch, dass ich einfach einen Plan habe, wie mein Spiel auszusehen hat. Ich habe eine recht genaue Erwartungshaltung und es gibt nicht mehr so ein großes Spiel von wegen, dass ich extrem gut spiele mal oder extrem schlecht, sondern es ist relativ konstant. Und dadurch ist ein bisschen der Druck weg bei mir, weil ich eigentlich weiß, was ich kann. Und dadurch ist es nicht schlimm, wenn ich mal drei miteinander einen Fehler mache, weil ich weiß, okay, gut, bleibst du dran. Den beim nächsten Mal geht es halt dafür wieder öfters rein. Und das hat mir viel geholfen, um diesen mentalen Druck und diese Unkonstanz rauszubekommen.
Wenn ich mal anknüpfen könnte, ist gut, was du gesagt hast mit dem Plan haben, ja. Also, dass man im Match ist und drei Fehler macht, vor einen Fehler oder der Gegner auf einmal besser spielt und dadurch halt nervös wird, ist ja auch nur geschuldet, weil man das sich nicht vorbereitet hat darauf, die Situation, dass man sich vor dem Match ja gar nicht gesagt hat, dass es jetzt 1-4 stehen könnte gegen den Gegner oder dass die Vorhände nicht kommen könnten, ja. Das muss man sich natürlich vorher bewusst sein, dass das alles Szenarien sind, die passieren können. Und wenn man sich das alles halt vorher so überlegt, dass es passieren könnte, dann ist man auch in dem Moment ja vorbereitet darauf und spielt einfach sein Spiel weiter und versucht ja vielleicht seine Rituale weiterzuführen, dass es dann irgendwann doch die Wende gibt. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wie mit der Erfahrung, die man dann hat. Wie jetzt Basti sagt, das hat im Laufe der Zeit ergeben, dass sich dann die Erwartungshaltung halt anders sind, dann wird das halt auch alles besser also mit der Nervosität, die wird halt nie weggehen, die ist immer da, aber man weiß halt viel besser damit umzugehen, ja, und weiß, dass die kommt und weiß man, was man auch dann machen kann. Ja, dass man, wie Roland auch gesagt hat, sich dann einen Punkt nimmt, vielleicht von außen, eine Person und das dann wieder als positive Sache nimmt, dass man die Faust sieht von dem, von Mitspieler oder so. Und dann sich dadurch dann wieder hochtreibt zum Beispiel.
Ich wollte nur anfügen, dass es eben auch, eben, was Sie auch gesagt haben, wirklich wichtig ist, eben dieses Vertrauen und Selbstvertrauen eben in eigene Fähigkeiten, also im Tennis eben in eigene Schläge, in das, was ich eigentlich kann. Ja? Also wenn dreimal die Vorhand nicht kann, dann muss ich halt nicht drüber hadern, dass sie dreimal nicht kam, sondern ich weiß eigentlich, kann ich den Schlag und es gibt eben keinen Grund, dass er beim nächsten Mal nicht kommt. Auch wenn er jetzt mal nicht kam, aber der nächste wird schon wieder klappen. Ja, und wenn ich die Einstellung habe, dann nehme ich da halt viel, viel weg von den Problemen, weil ich einfach ein Gefühl der Sicherheit für mich selber habe. Ich weiß, ich kann was, ich kann mit meinen Fähigkeiten eben dieses Match gewinnen. Ja, und was vorher war, ob es jetzt eben 1-4 steht oder es bisher nicht so lief, hat er ja darauf eigentlich keinen Einfluss. Ne? Das hat nur einen Einfluss drauf, wenn ich sozusagen zulasse, wenn ich anfange, zweifelhaft zu werden, eben unsicher zu werden, ja, eben genau das, muss ich Dinge ändern, wieso läuft es gerade nicht, sind meine Schläge nicht gut genug, was auch immer. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann das, ja, ich kann die Schläge, ich kann das taktisch, ich kann das von der Bewegung, von der Fitness her, dann spricht auch nichts dagegen, dass es ab dem Moment auch klappt. Ne? Also diese Sachen, die man häufig hört, also dieses, heute ist nicht mein Tag oder so, läuft heute nicht oder angesprochene Ausreden, Wind, Wetter, ist ja für alle so, ne? Das ist ja an sich kein Grund, warum ein Match nicht laufen sollte.
Ja, also wir haben uns halt jetzt vor allem darauf konzentriert, dass man nicht den Druck jetzt selber macht oder sich das selber einredet. Aber es gibt ja auch viele Faktoren, die von außen kommen. Also zum Beispiel Ranglistenpunkte oder Preisgelder oder zum Beispiel, wenn man irgendwo ganz weit weg hinreist und dann zum Beispiel Angst hat davor, direkt erste Runde zu verlieren. Das sind ja alles Sachen, wo der Druck halt auch von außen kommt. Zum Beispiel auch durch Trainer und Eltern. Ja, vielleicht können wir da auch noch mal kurz ein bisschen drüber reden, ob es da Unterschiede gibt oder so.
Also was oft, glaube ich, auch passiert, ist, dass man vergisst, für sich selber zu spielen. Also dass man nur noch für die Leute außerhalb spielt, wenn man zum Beispiel einen Trainer hat, dass man nur noch denkt, okay, ich brauche das Lob von ihm, ich spiele nur dafür, dass er dann am Ende sagt, oh, gut gemacht oder so. Und man fokussiert sich halt nicht mehr darauf, dass man selber halt gut spielt, sondern ist, sage ich mal, irgendwie lobsüchtig oder so und spielt halt nicht mehr für sich selber, sondern halt nur noch für die anderen oder halt für Zuschauer oder was weiß ich halt.
Mehr würde mich mal interessieren, also gerade von euch jetzt, die ja eben auch ein bisschen professioneller und mehr auch mal ein internationales Turnier gespielt haben, wieso der Unterschied ist, also das, was Alessio und Paolo gerade so beschrieben haben, also auch also überhaupt die Frage, gibt es äußere Gründe dafür, also oder was meinst du dazu, wenn man ein paar Jahre gespielt hat, sind es nicht eigentlich alles auch eben trotzdem innere Gründe, also das muss man die gar nicht an sich heranlassen. Also selbst, ich meine, in der Karriere, wenn man ein paar Jahre gespielt hat, dann ist es eben so, dass man auch mal auf irgendeinem Turnier ganz weit weg fährt, dafür Geld ausgibt und in der ersten Runde ausscheidet, schlecht gespielt hat und wieder nach Hause fährt. Das passiert ja auch mal. Das ist ja jedem so dann mal gegangen. Man muss aber beim nächsten Mal nicht irgendwie vor dem Match irgendwie nervöser sein als vor einem anderen Match, weil es gehört halt alles dazu, ne? Und ich kann nicht beeinflussen, dass ich jedes Mal super, super gut spiele und das beste Tennis spiele, sondern ich kann eben immer mein Bestes geben und dann kommt ein Ergebnis raus. Und den Druck, den ich mir, das ist ja auch Druck, den ich mir selber machen kann oder eben nicht, dass ich in einer Situation irgendwo weit weg Zuschauer, Leute gucken zu, Trainer, was auch immer, da mache ich mir selber ja auch mehr Druck oder eben nicht. Also das finde ich auch nur ein interner Druck, mit dem ich lernen kann, umzugehen.
Ja, aus eigener Erfahrung kann ich nur berichten, dass man schon Druck hat, wenn man jetzt irgendwo woanders ist und man weiß jetzt, wenn du jetzt verlierst, dann geht's halt wieder nach Hause, den Flug musst du buchen, dies und das. Das ist schon ein gewisser Druck, der da ist, aber der ist normal und den möchte man auch irgendwie haben, weil ich meine, das ist ja, wenn es eine Leidenschaft ist und wenn man das irgendwie professionell ausübt, dann muss es ja auch irgendeinen kribbeln und man muss ja auch Lust drauf haben auf das Ganze. Und wenn es nicht so ist, dann fehlt einem ja auch irgendwas, also bei dem Ganzen. Und wenn dieser Druck herrscht, mit den ganzen Gegebenheiten, dann kommt drauf an jetzt, was man daraus machen kann. Ne? Wird man dadurch jetzt zu nervös oder macht es einem noch ja gieriger darauf, das jetzt wirklich das zu schaffen? Ja, und einer geht halt so damit um, dass er zu nervös wird, und der andere kann sich dadurch halt noch mehr hochpushen. Also das ist ja auch oftmals die Diskussion, ob jetzt Leute aus den ärmeren Ländern zum Beispiel sich einfach mental härter sind, weil sie eher aus den sozialen Unterschichten vielleicht kommen und dadurch halt weniger Chancen haben, weil es mit dem Tennis nicht klappt oder mit einer anderen Sportart und dadurch halt noch krasser motiviert sind als diejenigen, die es halt richtig gut geht. Und wenn es halt nicht klappt mit dem Sport, dann geht es halt weiter mit dem Studium und dann können sie da halt ihre weitere berufliche Laufbahn gehen. Das kann man, ich weiß gar nicht, wie man, das kann man ja gar nicht messen. Und das geht, glaube ich, immer vom ganzen Individuum aus, vom Spieler halt.
Ja, ne, was du sagst eben, wir haben jetzt viel gesprochen über dieses Nervosität und so weiter, ja, und geht ja auch eben andersrum, also genau das, dass man einfach vielleicht nicht heiß genug ist oder wie auch immer. Also Lasso, ich kann mich bei dir erinnern, dass es früher ja auch so war, wenn dann hier, also so ein Turnier in Berlin für dich eigentlich viel schlimmer zu spielen war als irgendwo ein Weltranglistenturnier sonst wo. Also der teilweise gesagt hast hier in Berlin, dass du dir vorstellst, du bist jetzt irgendwo in Frankreich auf einem ITF-Turnier, um einfach so ein Aktivierungslevel halt zu bekommen und jetzt nicht hier irgendwie, ja, so ein kleines Dorfturnier gegen irgendwen zu spielen, sondern eben schon die Vorstellung, das ist halt richtig was und das muss ich richtig ernst nehmen und vernünftig spielen. Ja, und das ist ja, von der Richtung geht es ja auch, dass man eben mental auch wirklich dabei ist bei jedem Spiel, auch wenn es eben sozusagen nur in Berlin ein kleines Spiel ist, ne?
Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel nicht immer geschafft, in Berlin, wenn ich da ein Turnier spiele, mich halt zu sehr zu motivieren, dass ich halt auf mentaler Höhe bin, also auf guter, ja. Da muss man sich halt zusammenreißen, irgendwie sich einen Rahmen schaffen, dass man auch aus meiner Sicht so eine Turniere ernst nimmt, ja, so eine kleineren Preisgeldturniere. Und das ist natürlich leichter für mich gewesen, wenn ich dann irgendwo hingefahren bin und dann ein professionelles Turnier gespielt habe. Ja, also hast du gut gesagt, dass es halt von Spieler zu Spieler unterschiedlich ist. Wie ist es denn für euch, Alessi und Paolo, jetzt mit dem Druck und mit dem Reisen und jetzt Turniere in Berlin?
Also bei mir war es vor allem, als ich angefangen habe, ITF-Turniere zu spielen. Und sozusagen das Gefühl war, ja, du kannst deine ersten Punkte holen, ITF Juniors. Da hat man sich dann schon selber am Anfang Druck gemacht, aber wie Roland auch schon meinte, der Druck, den macht man sich am Ende halt selber. Und ja, also das verbessert sich halt mit der Zeit. Mittlerweile ist es nicht mehr so krass. Mittlerweile spielt man lockerer. Und ja, man muss halt probieren, die Turniere so zu sehen wie ein normales, also vor allem die ITF-Turniere zu sehen, wie ein normales Turnier hier in Berlin. Also nicht jetzt zu denken, ja, nur wenn man da irgendwie Punkte bekommt, also besondere Punkte bekommt für ITF-Rangliste, dass man sich dann deswegen mehr Druck machen muss oder so. Aber ja, am Anfang ist es immer schwer, ja, immer locker zu spielen und den Druck nicht an sich rankommen zu lassen.
Jetzt würde mich aber interessieren, weil wenn du sagst, du fährst halt hin zu einem ITF-Turnier und das ist was Neues für dich, dann wäre das doch eigentlich logisch zu sagen, ja, das ist doch was Schönes, was Neues, das habe ich noch nie gemacht, ich habe ja nichts zu verlieren, ja. Warum man sich denn dann Druck macht auch, ne?
Ja, manchmal, also manchmal weiß man es halt selber auch nicht so richtig, warum man sich jetzt in der Situation gerade Druck macht oder warum man jetzt gerade verkrampft ist beim Spielen. Ja, aber das kann an vielen Sachen liegen. Ja, vielleicht sind die Erwartungen auch einfach zu hoch.
Ja, eben wie Lasso schon sagte, ich glaube, man ist da so ein bisschen gefangen auch in der Situation und in den Momenten, die man da erlebt. Ja, also es ist eben nicht so, dass man auf dem Weg zum ersten ITF-Turnier so wirklich vorher darüber reflektiert, wie ist denn das eigentlich so jetzt? Eigentlich total entspannt. Ich spiele jetzt hier mein erstes Turnier, kann da mal reinschnuppern, so ein bisschen die Atmosphäre genießen, mich ausprobieren, habe halt überhaupt keinen Druck, weil es ist das erste Mal, dass ich das spiele. Ja, also beim ersten Mal hat das relativ selten jemand gewonnen und ich habe halt noch viele Chancen, da zu spielen und mitzuspielen und Punkte zu holen. Muss ja gar nicht beim ersten Mal sein. Aber die Gedanken hat man ja nicht bewusst vorher in der Regel. Ja, das sind ja erst Gedanken, die man irgendwann mit der Weile, mit der Zeit, mit der Erfahrung irgendwann im Nachhinein kriegt, sozusagen leider. Ne? Also es ist ja, ich denke, mentale Stärke kommt auch viel durch Erfahrung, Situationen eben erlebt zu haben, reflektiert zu haben. Dann kommt sowas leider erst meistens. Ne? Also es hilft einem, glaube ich, auch nur bedingt, solche Dinge vorher zu hören. Also ein bisschen ja, aber wenn mir einer sagt vorher, ja, muss keinen Druck haben, ist ja total entspannt, heißt das immer noch nicht, dass ich das auch wirklich so fühle und entsprechend reagieren kann natürlich. Ne?
Vielleicht auch was dazu sagen, weil da kommt auch so ein bisschen diese Grundeinstellung im Tennis mit rein. Da gibt es für mich die beiden Begriffe, die für mich einiges aussagen. Das ist einerseits erfolgspositiv und misserfolgsängstlich sozusagen, die beiden Gegenteile. Das eine ist jetzt das, was Lasso meinte, erfolgspositiv eher, da ist ein neues Turnier, das reizt mich. Oder man ist auf dem Tennisplatz und liegt vorne und denkt sich, ja, mega, jetzt setze ich noch einen drauf oder ich mache das hier heute. Und misserfolgsängstlich ist eher sozusagen das Gegenteil. Man macht sich die Sorgen schon vor dem Turnier. Was passiert, wenn ich jetzt verliere? Was ist, wenn ich gegen den verliere? Gegen den darf ich nicht verlieren. Und so weiter und so weiter. Das sind dann diese beiden unterschiedlichen Einstellungen, mit der man so grundlegend in Match geht und auch, die man oft bei Spielern wieder sieht.
Ja. Was ich noch Lasso fragen wollte, ist, ob sich, ich meine, du hast auch ITF Juniors gespielt und dann auch ITF bei den Profispielern, ob sich das bei dir auch mit der Zeit verbessert hat oder ja, wie sich das bei dir entwickelt hat mit der Nervosität oder wie du mit Drucksituationen umgegangen bist. Ja, einfach, vielleicht kannst du dazu was sagen.
Es hat sich auf jeden Fall verbessert mit dem Laufe der Zeit. Und wie Roland schon meinte, das ist auch natürlich eine Sache von Erfahrung. Das heißt, ich bin auch viel gereist, habe die Erfahrung gemacht, in verschiedenen Kontinenten zu spielen. Und wenn man da natürlich, sage ich mal, ich habe in Südamerika zum Beispiel ITF-Turnier gespielt, und wenn ich dann in Deutschland ein ITF-Turnier gespielt habe oder ein Future, dann konnte ich mir mal selber sagen, ja, ich bin halt schon so viel gereist und hatte die Erfahrung gemacht und die Matches, das wird mich jetzt hier nicht, kümmert mich jetzt hier nicht, was alles jetzt hier passiert. Ich bin dafür gewappnet, sag ich mal so. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass die ganzen Erfahrungen, die man halt sammelt, dass man die auch ja so reflektieren kann und mitnimmt. Also nicht nur spielt und es macht, sondern auch ja, daraus auch zehrt und sich immer wieder vor Augen hält, ja, das hat einem wirklich geholfen. Das hat, auch wenn man vielleicht ja dreimal erste Runde verloren oder sowas, das bringt einen überhaupt alles weiter, ja, was man gespielt hat. Und der Übergang bei mir von den Juniors zu den Herren war für mich eh leichter, weil ich lieber bei den Herren gespielt habe, aufgrund dessen, dass ich schon allein diese sich körperlich zu messen mit Älteren und sowas, das fiel mir irgendwie leichter, dass ich versucht habe, da hochzuschauen und irgendwie mich anzupassen oder das Niveau auch zu erreichen, anstatt ich ja bei den Juniors, da war ich auch nicht gut. Also ich hatte, mein höchstes Ranking war, glaube ich, 500, wenn ich mich nicht irre. Aber ich hatte das Gefühl, dass man da eher auf einer Ebene ist, also dass man vielleicht alle ähnlich spielen. Und bei den Herren hatte ich so das Gefühl, da muss ich mich erstmal noch so hochspielen und da werde ich mich jetzt so reinkämpfen. Ja, deswegen fand ich das schon ein bisschen leichter, den Übergang zu den Herren.
Gibt halt auch noch diese Performance-Ziele, also die Ziele, um zum Beispiel sein Spiel zu verbessern und mehr ins Netz zu gehen oder irgendwie sowas oder ja, irgendwas Bestimmtes zu üben in einem Match. Und vielleicht können wir da auch noch kurz drüber reden, ob das Leuten sozusagen helfen würde, besser mit Drucksituationen umzugehen, wenn sie sich zum Beispiel was Bestimmtes vornehmen vorm Match oder ja, nicht nur an Gewinnen oder Verlieren denken, sondern ja, sich bestimmt was vornehmen.
Ich sag mal so, jetzt für euch ergibt es auf jeden Fall Sinn für den normalen Vereinsspieler, der vielleicht einmal in der Saison Clubmeisterschaft mitspielt und dann mega nervös ist, der will da vielleicht auch nicht unbedingt an seiner Performance arbeiten, sondern einfach nur gewinnen, ne? Also aus der Perspektive würde ich kurzfristig dann anders rangehen als ihr. Also bei euch macht es auf jeden Fall Sinn.
Ja, der hat sicherlich andere Zielsetzungen dann, ne? Also nicht die technische,
Genau.
taktische, sondern du schon sagst, er will gewinnen. Und wenn er weiß, dass er ein Typ ist, der sich aufregt, dann hat er eine Zielsetzung, dass er ja sich ruhig stellen muss mit gewissen Sachen, vielleicht mit Routinen, die wir gleich nochmal ansprechen werden.
Genau, oder der will vielleicht auch in den Kopf des Gegners reinkommen. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, wenn wir irgendwie zu den Büchertipps kommen oder was auch immer. Also was mir erstmal kurzfristig geholfen hat, weil Roland das ja noch gefragt hatte, was auch eigentlich jeder anwenden kann, jetzt egal in welcher Leistungsklasse, ist, haben vielleicht manche schon mal gehört, hier Meditation, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Jetzt habe ich so halbwegs meine Routine mit reingebracht und es ist so ein bisschen, sorgt dafür, den Kopf frei zu bekommen, zu merken, wenn da irgendwie gerade so eine Negativgedankenspirale kommt und sich einfach auf diesen Moment zu fokussieren, halt das, was vorhin Laszlo gesagt hatte, auch was jeder eigentlich mal im Tennis sagt, weil es auch Sinn macht, diesen Punkt für Punkt. Aber das hilft halt dabei, wenn man irgendwie sich angewöhnt, irgendwie mal eine Stunde in der Woche zu meditieren, also irgendwie vielleicht jeden Tag 10 Minuten oder was auch immer. Dann fällt einem das auf dem Tennisplatz auch wesentlich leichter, mal zu merken, oder ist es nicht so schlimm, oder man liegt 3-0 hinten, man denkt einmal kurz konstruktiv drüber nach, liegt es jetzt an mir, liegt es am Gegner, passiert halt einfach mal und dann geht es halt weiter, dass man nicht in diese Negativspirale reinkommt. Das kann man, denke ich mal, in jeder Leistungsklasse auch machen.
Ja, man muss halt da auch unterscheiden. Es gibt ja Routinen so vor dem Match oder wie du meinst jetzt so in der Woche, die man mal macht. Aber es gibt halt auch Routinen im Match zum Beispiel. Also ich glaube, jeder Spieler, der Profi ist oder benutzt das Handtuch, um halt da auf die Atmung zu achten oder einfach mal runterzukommen. Also das sind halt auch Routinen, die man im Match benutzen kann. Ja.
Ja, also ich glaube, also ich wollte allgemeiner nochmal darauf eingehen, dass eben genau dieser Unterschied zwischen Freizeitspieler und ich sag mal professioneller orientierten Spieler eben, der Freizeitspieler hat ja auf irgendeine Art und Weise eigentlich sogar manchmal viel mehr oder muss sich viel mehr Druck machen. Ich sag mal, so ein professioneller Spieler spielt eben irgendwie 50, 60, 70 Matches im Jahr. Klar sind einige davon wichtiger als andere. Ja, aber der Freizeitspieler, der hat eben seine 5 Verbandsspiele, spielt vielleicht noch, wenn es gut kommt, ein, zweimal ein LK-Turnier oder sowas. Das war es aber auch schon. Also sprich, die Momente sind halt viel seltener, ja. Und der Anspruch ist ja trotzdem da. In dem Moment, ja, wenn ich jetzt mein Mannschaftsspiel habe, möchte ich gerne gut performen. Das heißt, ich habe auch nicht so viel Chance, das auszugleichen. Wenn ich jetzt eben 3 Wochen hintereinander schlecht spiele, dann ist die halbe Saison schon vorbei. Ja, dann kann ich nicht noch 20 Spiele danach gut spielen, weil ich die einfach nicht habe. Das heißt, dieser Druck abzuliefern in einem Match heute gut zu spielen, ist ja fast noch höher da. Das heißt, es ist eigentlich auch super wichtig, eben für Freizeitspieler gewisse mentale Routinen zu haben, was man machen kann, ne? Also interessant finde ich zum Beispiel das Thema Balltippen. Ja, also es gibt ganz viele, die haben vor dem Aufschlag irgendwelche Routinen, wie sie den Ball tippen, ja, nicht, oder wie oft, auf welche Stelle, was auch immer. Also bei mir ist es, ich glaube, seit ich über Tennis denken kann. Also ich weiß nicht, seit wann ich das mache, aber fast seit immer, dass ich vor dem ersten Aufschlag immer zweimal tippe, vor dem zweiten Aufschlag dreimal. Sowas hilft einen kurzen Moment, weil man irgendwie damit beschäftigt ist, das zu machen und zumindest bis zwei oder drei zu zählen. Also können nicht so viele blöde Gedanken in den Kopf rein. Aber wenn man das nicht bewusst macht und sich dabei auch dessen bewusst ist, wofür man es macht, dann ist es natürlich auch relativ sinnlos. Wenn ich den Ball zweimal tippe und dabei denke, hoffentlich mache ich jetzt keinen Doppelfehler, dann mache ich es ja nicht richtig. Sondern ich bin in dem Moment ja schon in einer Phase, wo ich eben einen Fokus haben sollte und keine bewussten Gedanken mehr. Ja, also das sollte ja schon vorher passieren. Ne? Wann mache ich mir Gedanken über den nächsten Ballwechsel, taktische Gedanken, wo geht der Aufschlag hin? Das mache ich eben nicht eine Sekunde vor dem Ballwurf, wenn ich tippe, sondern habe ich ja idealerweise schon davor gemacht. Und solche Dinge. Das sind, glaube ich, auch Dinge, die für einen Freizeitsportler relativ wichtig sind. Da gibt es ein relativ berühmtes Vier-Phasen-Modell von Löhr. Das war ein amerikanischer, ja, sozusagen Mentalwissenschaftler, schon vor 30 Jahren gemacht. Ja, dass man eben in der ersten Phase so nach einem Ballwechsel direkt, ja, nach einem negativen Erlebnis das irgendwie hinter sich lässt. Das sieht man bei Profis recht häufig auch. Im Vergleich zum Amateurspieler, der im Prinzip auf der Stelle, wo er den Fehler gemacht hat, stehen bleibt, darüber meckert, den Schlag nochmal trocken macht und hätte ich mal das oder so. Man wird es bei Profis häufiger sehen, nach einem Negativ, die gehen erstmal weg. Von der Stelle, wo sie den Fehler gemacht haben, sich auch örtlich entfernen. Ja, also im Positiven, erste Phase ist eben nochmal ein Come on, vamos, irgendwas, positive Äußerungen, das positive Gefühl halt mitzunehmen. Ne? Dann kommt so eine Phase, bisschen Richtung Meditation, abschalten, Puls runterbringen, wieder beruhigen. Beispiel, was man so vor Augen hat von Profis, ist zum Beispiel Scharapowa, die ganz häufig dann so sich wegdreht, ne, Richtung Zaun geht, mit dem Rücken zur Gegnerin, erstmal kurz am Zaun steht, so einmal bewusst durchatmet. So diese zweite Phase, dritte Phase ist dann wieder eine Aktivierungsphase, das sieht man bei ihr dann auch häufig, so auf der Stelle tippeln, ja, sich wieder für den nächsten Punkt mich pushe, auf mein Level komme. Mir dabei eben auch Gedanken mache, eben wie spiele ich den taktisch, was nehme ich mir vor für die ersten Schläge und so weiter. Und dann kommt eine reine Konzentrationsphase in der Zeit, wie ich mein Ritual durchgehe, Bälle tippen, was auch immer, wo ich eben aber nicht mehr bewusst nachdenke, was jetzt passiert, sondern ich bin einfach nur dann schon quasi in dem Schlag, in dem Ballwechsel drin. Ja, und das ist was, glaube ich, wenn man das bewusst macht und sich vornimmt, auch für jeden Amateurspieler erlernbar ist. Man muss es aber eben auch genauso wie eine Vorhand und eine Rückhand eben üben und machen. Ja, sonst ist es auch schwierig.
Ja, also was halt wichtig ist, die Zeit zwischen den Ballwechseln bewusst zu nutzen und ja, und nicht irgendwie damit anzufangen, über die Schläge zu meckern und dann keine Zeit mehr zu haben, um sich auf den nächsten Ballwechsel vorzubereiten. Nochmal eine Frage an Laszlo. Jetzt mit den Routinen vor dem Match. Hattest du da irgendwelche Routinen? Also ja klar, Warm-up und sowas alles, aber auch sowas wie Musik hören oder weiß ich, immer neues Griffband wickeln. Hattest du da irgendwelche Routinen, die dir geholfen haben, um besser zu spielen?
Die Routine an sich, wenn ich zum Beispiel ein frühes Match habe, zum Beispiel um 10 oder um 9 oder so, dass ich halt immer gesagt habe, ich muss halt 3 Stunden vor dem Match auf jeden Fall wach sein und dann auch essen. Das heißt, meine Routine war halt zeitgemäß dann aufzustehen und zu essen, mein Warm-up durchzuführen und einzuspielen und dann nochmal ein Athletik-Warm-up zu haben. Und Musik habe ich eigentlich recht selten gehört, aber ich habe mir viel vorgestellt, halt, was passieren kann im Match, wo ich mich halt sehe, also positive Gedanken gehabt, dass ich halt Winner schlage, dass ich den Ball cross spiele, dass ich den Ball oben treffe beim Aufschlag. Ja, diese Sachen habe ich mir immer vorgestellt, dass ich halt dafür ein Match halt bereit war, sei es jetzt ein Rückstand oder dass ich auf einmal gegen den der eigentlich vor mir gesetzt ist oder der viel höhere Rangliste ist, dass ich auf einmal führe oder einen Satz vorne bin. Aber das habe ich mir alles schon vorgestellt vorher, damit ich halt im Match nicht so überrascht bin. Also das war eher so meine wichtigste Routine, diese Vorstellung zu haben, was alles passiert. Ja, das heißt aber nicht, dass ich mir so viele Gedanken mache, dass ich dann überfordert bin, sondern das hat mich dann wirklich halt darauf vorbereitet. Und dann habe ich mich halt auch wohl gefühlt.
Paolo, vielleicht kannst du auch nochmal was sagen, wie es bei dir ist, ob du da irgendwie auch eine Routine hast oder Musik hörst oder irgendwie Warm-up.
Also ich mache meistens vorm Match höre ich Musik. Meistens weiß nicht irgendwas so Rap, dass das halt so ein bisschen aufpusht. Also immer so, kommt drauf an, was man gerade will. Wenn man sehr nervös ist, vielleicht irgendwas Langsames, dass man runterkommt oder wenn man motiviert werden muss, irgendwie als halt eine Anrichtung, so Rap oder so. Halt je nachdem, wie man gerade drauf ist. Und dann halt Warm-up. Und ja, was ich auf dem Platz mache, ist halt auch immer vom Aufschlag. Mache ich immer so mit meinem Fuß die Linie sauber, weiß nicht, habe ich mir irgendwie angewöhnt. Und ja.
Vielleicht kommen wir dann zum nächsten Punkt, wie man mit Siegen und Niederlagen umgeht. Also ob es da Unterschiede gibt. Manche, keine Ahnung, dehnen sich nach einem Sieg oder nach einer Niederlage und dann machen sie es beim anderen halt nicht mehr, weil sie zum Beispiel nach dem Sieg sich so sehr freuen, dass sie alles vergessen oder andersrum bei der Niederlage so traurig sind, dass sie sich vergessen zu dehnen oder auszulaufen oder weiß ich nicht was. Ob es da Unterschiede gibt oder ob man eigentlich bei beiden immer das Gleiche machen sollte und ja, wie man am besten mit Sieg und Niederlage umgehen sollte.
Kann ich erstmal eine lustige Geschichte erzählen darüber? Und zwar war ich früher zum Beispiel immer sehr emotional nach meinen Niederlagen, konnte es immer nicht so gut verarbeiten, war beim Preisgeldturnier in Berlin hier, habe ein Einzel gespielt und habe das verloren und war dann so enttäuscht und wütend, dass ich von der Anlage gegangen bin und meinen Schläger auch zerbrochen habe. Ich musste aber eigentlich noch mit Roland ein Doppel spielen am gleichen Tag danach.
Wollte sagen, ich kann mich daran erinnern.
Ich konnte es, aber ich konnte es einfach nicht, weil ich war so zerstört mental, dass ich dieses Match verloren habe, dass ich ja dann Roland im Stich gelassen habe und dieses Doppel nicht mit ihm gespielt habe. Ja, tat mir dann natürlich dann danach mega leid, so, aber in der Situation, so nach dem Match, nach der Niederlage, ist man dann, also war ich halt so enttäuscht und so übermannt mit meinen Emotionen, dass ich dann auch sowas gemacht habe. Und also wo ich sagen würde, normalerweise würde ich jetzt so Menschen nicht so im Stich lassen, aber so eine Niederlage im Tennis auf einmal hat mich dann ja zu der Person gemacht, die den Roland im Stich lässt, ja, und dann Schläger kaputt macht und dies und das. Hat sich gebessert.
Warum hat dich die Niederlage so krass mitgenommen? Lag das jetzt eher daran, dass du dann irgendwie mit dir selber nicht zufrieden warst oder auch mental oder waren es nur die Umstände? Weil meistens hat es ja irgendeinen Grund, dass es so extrem ist.
Ja, sicherlich ich hatte halt, auch immer große Erwartungen oder habe mir mal viel vorgenommen und wenn das nicht eingetreten ist, dann habe ich jetzt nicht mit den Konsequenzen so, also nicht gerechnet oder habe die halt auch nicht erwartet. Also für mich war dann nur im Kopf, ich muss gut spielen und ich muss gewinnen und wenn es halt nicht eintritt, darüber habe ich nicht nachgedacht. Das ist halt, wenn es jetzt die Niederlage eintritt, da habe ich nicht drüber nachgedacht, was dann passiert. Und deswegen war ich sicherlich nicht darauf vorbereitet und habe dann dementsprechend auch so zu sehr emotional reagiert drauf. Und jetzt mit der Zeit stelle ich mir dann auch schon vor, was passiert danach. Ne? Also wie Alessio schon sagt, auslaufen oder dann dehnen danach und sowas, das hat man dann einfach drin, ne? Mit der Zeit. Das nimmt man sich dann vor und dann kommt man halt dadurch auch runter. Dass man sagt sich dann, okay, ich sitze vielleicht erstmal 10 Minuten nach dem Match und danach laufe ich aus und dann mache ich noch meine Übung und dann dusche ich und dann ist ja schon ein bisschen was vergangen und dann kann ich vielleicht nochmal mit jemandem drüber reden, ob der jetzt geguckt hat oder nicht, das Match, aber einfach mal drüber reden. Und so ist dann eigentlich schon die ganze Verarbeitung durch vom ganzen Match.
Würdest du sagen, dass du sozusagen gelernt hast oder dass es über die Anzahl der Matches einfach geht, dass es dir nicht mehr ganz so nahe geht, eine Niederlage, oder nicht mehr ganz so wichtig ist ein einzelnes Match? Oder hast du einfach nur eben durch so eine Methoden eben, Rituale und so weiter, ist es dir trotzdem noch genauso wichtig? Du hast du gelernt, besser mit umzugehen? Oder, also bei, zum Beispiel bei mir ist es eben grundsätzlich so, dass ich auf dem Platz ist es mir halt schon wichtig, aber ich kann halt relativ schnell danach, also der Frust ist halt relativ schnell danach weg. Also sobald ich vom Platz runtergehe, kann ich mit der Situation leben, dass ich verloren habe. Also das ist für mich nicht, das ist im Match vielleicht ein Hindernis, aber für mich persönlich eben war es noch nie so krass, dass ich irgendwie nach, also nach dem Match ein Problem hatte. Es gibt da eben Leute, die kann man eben ein paar Tage nicht ansprechen, bei mir vielleicht 2, 3 Minuten oder so. Das ist bei mir nie das Schlimme gewesen. Aber wie ist es so bei dir? Also hat sich das wirklich geändert, dass du da entspannter geworden bist oder dass es dir nicht mehr ganz so wichtig ein einzelnes Match ist, oder eben ist es einfach so, dass du einfach nur Methoden dafür hast, dann eben ja damit besser zu leben?
Ja, also Matches bedeuten natürlich noch immer sehr viel und die Emotionen danach sind auch noch sehr stark, wenn ich jetzt verliere. Aber ich habe mir auf jeden Fall ja jetzt mehr angewohnt, dass ich mir die Perspektive halt anschaue, dass ich halt, dass das Tennis an sich natürlich wichtig ist, aber wenn man sich andere Sachen betrachtet, ja, man kann ja sich wieder mit, man kann sich ja auch mit den Freunden treffen, man hat vielleicht eine Freundin, auf die man sich freut, dann jetzt in meinem Fall auch einen Sohn, dass es doch alles jetzt nicht so schlimm ist. Und das war aber auch schon früher so, dass ich halt auf einem Turnier war und das verloren, ein Match verloren habe, dass ich mir dann vorgenommen habe, ja, Lasso, das ist jetzt das ist ein Spiel und du musst jetzt da halt mehr analytisch rangehen anstatt emotional und das jetzt auf so einen emotionalen Thron stellen, so, oh, das kann nicht sein, dass du dieses Match verloren hast. Also das muss man natürlich sich dann antrainieren auch oder anlernen, dass man besser umgehen kann mit den Niederlagen.
Genau, wir haben ja jetzt viel gesagt darüber, ja, wie man sich selber pushen kann, wie man selber stabil bleibt auf dem Platz, das Beste rausholt. Aber das ist ja auch das Coole am Tennis und man kann daraus auch selber einen Vorteil ziehen, wenn man sich damit beschäftigt. Und im Schnitt hat der Gegner auch Probleme mit dem Tennissport. Der achtet auch genau auf die gleichen Sachen. Wir sind ja jetzt hier 5 Spieler, wir kennen das alle und ich glaube, jeder Tennisspieler kennt diesen Druck. Also, das ist wirklich kurios beim Tennissport. Und ja, da können wir mal drüber reden, wie man das ausnutzen kann, vielleicht den Gegner in solche Drucksituationen zu bringen und den Gegner dazu zu bringen, sein schlechtestes Tennis zu spielen und nervös zu werden. Und ja, da gibt es ja ein, zwei Bücher, die darüber das auch behandeln. Das eine davon ist Winning Ugly. Ich würde jetzt mal einmal zurückgehen. Kennt es jeder von euch hier?
Jo.
Jo, das kennen
Ja.
wir.
Ja.
Da
Genau,
gibt es
für die
ja.
Zuhörer vielleicht von Brad Gilbert, ne? Wer das mal sich
Ja.
kaufen möchte oder anschauen möchte.
Brad Gilbert war auch ein sehr guter Tennisspieler und auch Coach von Andre Agassi. Und ja, das Buch ist halt vor allem so, wie er als Spieler war, was er für Strategien hatte, um, wie Basti meinte, die Schwächen der Gegner erstmal zu erkennen und dann aber auch auszunutzen. Und da geht es auch vor allem um Rituale, Routinen. Ja, auch nicht nur jetzt um mentale Aspekte, sondern auch darum, wie er vor Match sich vorbereitet, was er alles mit zum Match nimmt und sowas. Aber es geht halt, wie Basti meinte, vor allem darum, ja, die Gegner, die mentale Schwäche des Gegners auszunutzen. Und manchmal auch mit, ja, Mitteln, die vielleicht auf den ersten Blick irgendwie, ja, unfair erscheinen oder so. Oder wo man sagt, ja, das ist unsportlich oder das sollte man jetzt vielleicht nicht machen, aber ja,
Genau. Da
was
würde ich
fällt
vielleicht
dann?
jetzt einfach mal ein, zwei Beispiele nennen. Also jetzt erstmal noch eher von der sportlicheren und normalen Seite ist halt den Gegner zu beobachten, zu merken, ah, okay, gut, der hat vielleicht eine schlechtere Rückhand. Oder kann auf einen hohen Ball nicht gut antworten oder vielleicht auch hat Probleme mit langsamen Bällen, was man normalerweise als nicht schönes Tennis interpretiert, wenn man den Gegner langsame Bälle zuspielt und den machen lässt. So, das ist so eine Variante, die aber eher noch im sportlicheren Bereich ist, um den Gegner ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Aber dann hat er noch zum Beispiel Beispiele, dass er das Spiel langsam macht, wenn der Gegner gut gerade einen guten Lauf hat, irgendwie nach jedem Punkt zum Handtuch geht, ein bisschen den Ball vielleicht 15 Mal vorm Aufschlag tippt, sodass der Gegner sich denkt, oh Mann, jetzt dann kommt er auf andere Gedanken. Vorher hat er nur an Tennis gedacht und jetzt fängt er an nachzudenken, Mann, ist der Gegner blöd, oh, was ist, wenn ich jetzt den Ball nicht treffe, dann doch, oh Mann, vielleicht wäre ich jetzt deutlich schlechter, dann den Gegner sozusagen in diese Gedankenspirale zu bringen, dass man den Gegner dazu bringt, genau diese Probleme zu haben, über die wir vorhin geredet haben. Oder auch wie John McEnroe oder sowas, dann plötzlich anfängt, extrem Emotionen reinzubringen, über Bälle zu meckern und das Spiel quasi den Fluss zu nehmen. Und ja, ich weiß nicht, ob Laszlo da zum Beispiel da schon einiges mitbekommen hat auf der Tour, ob Leute so versucht haben, auch den Gegner rauszukriegen, rauszubekommen aus dem Flow und sich selber so einen Vorteil zu erarbeiten.
Ja, also es gibt ja auch Spieler, die offensichtlich dann kommentieren natürlich während des Matches und sagen, ja, gut gespielt, also ironisch gemeint oder ja, schon wieder getroffen oder wieder die Linie, die natürlich oft Kommentare abgeben. Aber was ich auch gerne mal mache, um vielleicht Gegner unter Druck zu setzen, was ich denke, was auch noch im Rahmen des Sportlichen ist, dass man sich zum Beispiel vor dem Aufschlag des Gegners schon mal mit guter Körpersprache vom Return schon mal früher hinstellt als der Gegner, dass man da schon, einfach schon bereit ist, dass der Aufschläger merkt, oh, der ist heiß oder der will es jetzt wissen. Ja, dass man mit der Körpersprache halt viel arbeitet, genauso als Aufschläger, ne, dass man da schon früh steht und sich ja sich als selbstbewusst darstellt. Ja, das sind so meine Sachen, die ich.
Wie seht ihr das? Also wo ist für euch so eine Grenze an Sachen, die sind okay und eben, haben wir gerade eben schon ein bisschen gesagt, es ist halt auf jeden Fall noch sportlich oder gehört dazu und wo ist aber auch die Grenze von Dingen, die ihr selber halt im Tennis nicht macht, weil ihr findet, das gehört nicht dazu. Also ich sag mal so auf Amateur-Level, also dieses Kommentieren, das ist glaube ich auf jedem Level so, was man auf Amateur-Level gerade im Doppel halt oft erlebt, ist dieses sich als Return-Spieler am Netz quasi fast in das Aufschlagfeld reinstellen und so ein bisschen rumhampeln oder auf der Linie scharren, wenn der andere aufschlagen will und ja, dann ist irgendwie 10-mal der Schuh offen im Match und solche Dinge, ja, also das sieht man ja auch recht häufig. Wo ist für euch da so die Grenze? Also ist es okay, eben den anderen so quasi ein bisschen zuzulabern und versuchen damit ein bisschen rauszubringen? Ist sowas noch okay? Und wo hört es dann irgendwann auf und sagt, okay, das gehört einfach nicht mehr zum Sport dazu sozusagen?
Also was ich sagen würde, wahrscheinlich, also das mit Reden und Kommentieren finde ich jetzt persönlich noch okay. Also es stört mich jetzt nicht so, wenn der Gegner rumkommentiert, weil, keine Ahnung, meistens, also sagt man immer mal, hör nicht hin und so, wenn es halt noch nicht extrem ist, dann schafft man es auch manchmal. Wenn es dann halt sehr extrem wird und er auch anfängt, irgendwie dich zu beleidigen oder so, dann ist halt eine Grenze überschritten. Und dann kann man es auch manchmal halt einfach nicht mehr ignorieren. Oder was auch mich zum Beispiel richtig doll nervt, ist, wenn irgendwie die Eltern draußen stehen und auch die plötzlich dann anfangen, auch von der Seite zu kommentieren. Das finde ich dann immer extrem schlimm.
Ja, ich glaube, das ist halt vor allem bei den Junioren noch ein bisschen, also bei Futures auf einer anderen Ebene, glaube ich, extrem, aber bei den Junioren ist es mit den Eltern ja sehr extrem, dass sie dann anfangen, einen voll zu quatschen und sozusagen ihrem Sohn oder ihrer Tochter dann so zu helfen. Und ja, da ist dann irgendwann bei mir die Grenze auch erreicht. Und wie Paolo meinte, wenn man kommentiert, das hat man schon sehr oft erlebt, dass einer einen dann probiert, sich so rauszubringen und das ist ja noch alles okay, das weiß man auch. Aber wenn er dann anfängt zu beleidigen, dann ja, das ist dann zu krass, finde ich.
Ja, also für mich ist die Grenze auch relativ klar, nämlich bei mir hört es auf, wenn ich denke, dass die Außen das komisch finden würden, was ich mache. So, die Außen sind ja relativ normal im Kopf, sage ich mal, im Vergleich zu uns Tennisspielern. Ich mache dann eher so vielleicht mal ein, zwei Kleinigkeiten in der richtigen Situation, nur um den Gegner rauszubringen, weil nur er soll das auch eigentlich merken, ne, dass ich mich beim zweiten Aufschlag plötzlich mal 3 Meter ins Feld reinstelle einmal. So fällt dem draußen jetzt nicht unbedingt auf oder dass ich da irgendwie mal einmal ein bisschen länger brauche, zum Handtuch zu gehen, das fällt dem Außen nicht auf. Aber wenn man sowas jedes Mal macht oder plötzlich extrem anfängt zu pöbeln ohne Grund, so das sind dann so die Sachen, wo es auch von außen auffällt und dann merkt man auch, das ist irgendwie komisch, was man gerade macht, ne? Das ist so meine Grenze.
Ich habe noch eine lustige Geschichte, wo ich selber im Match war. Das war in Chile mal. da stand es irgendwie 5-5 im Tiebreak des dritten Satzes. Und ich habe dann beim Aufschlag des Gegners dann meine Hose ganz hochgezogen bis zum Bauchnabel, um ihn dann zu irritieren. Und der war natürlich auch völlig baff, was macht er denn da? Warum steht er jetzt da wie so Steve Urkel beim Return? Und hat dann auch, glaube ich, noch einen Doppelfehler gemacht, glaube ich. Oder ich habe auf jeden Fall das Match gewonnen, weiß ich noch. Und der hat dann danach auch ganz sauer mit mir geredet, meinte, was machst du denn da mit deiner Hose? Wieso führst du dich so auf? In dem Moment dachte ich mir, ja, mache ich das einfach und mal gucken, wie er reagiert. Aber was würdet ihr sagen? Ist das mega unfair gewesen oder wie würdet ihr das einschätzen?
Naja, so
Schon
unfair finde ich jetzt nicht. Vielleicht ist ein bisschen krasser als, weiß nicht, aber du hast ja jetzt nicht speziell irgendwas gegen ihn gesagt, du hast ihn ja nicht darauf aufmerksam gemacht und also
nee.
fand ich jetzt nicht so schlimm, deswegen.
Ja,
Das wäre so.
war auf jeden Fall keine Anspielung auf sein Verhalten oder so, wie er war oder
Also
sowas, sondern.
ich sag mal so, wenn es gegen mich jetzt sein würde, würde es mich wahrscheinlich auch nerven, aber. So, also man wird, wenn man seinen Gegner sieht, der sich die Hose bis zum Bauchnabel hochzieht, denkt man sich erstmal, was ist mit dem los? Aber ja, aber es ist jetzt keine Grenze überschritten. Also das kann man nicht vergleichen mit irgendwie beleidigen oder irgendwie sowas, weil ja, das ist was anderes.
Aber du würdest auch, also ist immer das Lust, also ist immer auch eine, natürlich eine Perspektivfrage, ne? Also ich glaube, es geht jedem dann so,
Von
wenn
außen war.
man dann verloren hat und auch vielleicht dann in dem Moment eben irgendwie drauf angesprungen ist und reagiert hat oder vielleicht dann eben, weil man abgelenkt war, doch einen Doppelfehler macht oder so, dann derjenige findet es in dem Moment halt sicherlich, also jeder irgendwie nicht so gut, ne? Wenn man das so neutral von außen hört, dann klingt es jetzt auch nicht so schlimm, ne? Aber das ist dann auch immer, ist ja bei vielen Dingen, die dann so ein bisschen grau sind, sicherlich eine Perspektivfrage, ne? Kann mich auch in den Gegner hineinversetzen, dass ich es halt nicht so gut finde, dass da irgendeiner sozusagen, also die Match-Situation in dem Moment halt so ein bisschen lächerlich macht, ja? Also nicht dem Ernst von einem 5-5 im Tiebreak, aber gut, andererseits ist es auch nichts wirklich Verbotenes, ne? Also es ist
Das ist halt auch das Thema zum Beispiel mit dem Aufschlag von unten. Also wenn man jetzt Kyrgios im Fernsehen sieht, wie er einen Aufschlag von unten macht, dann denkt man sich, oh mein Gott, ja, ich finde es mega cool. Aber wenn man dann einen Gegner hat, der gegen einen selber einen Aufschlag von unten macht, dann regt man sich mega darüber auf. Also ist bei mir persönlich so, dann ist man mega genervt, weil man denkt so, er schlägt von unten auf und es, keine Ahnung, er nimmt das Spiel nicht ernst, aber ja, da gibt es halt auch Unterschiede, so wie man es
Also,
wahrnimmt.
ja, ich finde, jeder, der sich über die Sachen, die jetzt gerade genannt wurden, mit dem Aufschlag von unten oder das mit Lasto, mit der Hose hochziehen, sich darüber so große Gedanken macht, dass man nach dem Match sogar noch zum Gegner geht und den anmeckert, oh Mann, was war das? Der sollte sich wirklich mal, also sind sicher viele, aber man sollte sich dann mal Gedanken machen, dass man sowas nicht an sich herankommen lassen muss, dass man nach dem einen Punkt, egal ob man den dann gewinnt oder verliert, das abhakt und sagt, okay, weiter geht's so. Und danach im Match sollte es auch kein Thema sein, weil es ja, naja, nichts wirklich Bösartiges war. Also ich denke, da ist dann genau dieses, ah, okay, wieder zurück zum Moment, nächster Punkt. Fertig.
Ja, und wieder das mit sich selber beschäftigen vor allem, ne? Dass man einfach eben sich auf seine eigenen Stärken, auf sein eigenes Match konzentriert und das ist ja eigentlich nur Dinge von außen, die theoretisch eben keine große Bedeutung haben müssten. Ja? Also
Hat er jetzt nicht
Aufschlag von
angefangen zu
unten ist eben auch
schummeln
so
oder
eine
so,
Sache.
ne?
Klar ist es, ja, Aufschlag von unten ist so eine Sache. Klar ist es irgendwie ungewohnt, aber letztendlich ist es auch eine Spielsituation, die halt da ist. Ne? Der kann man ja auch umgehen. Also es ist ja jetzt nicht wirklich ein Nachteil, der entsteht eigentlich, abgesehen von einem kurzen Überraschungseffekt eventuell, dann muss ich eben mit der Situation umgehen. Ja. Ich habe es auch mal gesehen in einem Herren-Regionalligaspiel, also auch kein schlechtes Niveau, wo der Gegner scheinbar irgendwas an der Schulter hatte, ja, und dann im Prinzip fast jeden Aufschlag, also zwischendurch kam mal einer von oben, aber er hat im Prinzip ab Mitte zweiter Satz fast immer nur von unten aufgeschlagen. Ja, das heißt, also das war dann auch sichtbar irgendwie kein Überraschungseffekt mehr, weil er hat es halt 40 Mal gemacht und er hat es halt auch immer noch geschafft, das Match sehr knapp zu gestalten, weil der andere eben in der Situation trotzdem nicht klar gekommen ist. Ja, also weil einfach, ja, da kam eben wieder der mentale Aspekt der, ich spiele gegen einen, der schlägt von unten auf, das muss ich doch jetzt locker gewinnen. War dann aber eben doch nicht so leicht. Da ist ein sehr, sehr interessantes Spiel entstanden. Also, naja, das gibt es eben auch.
Ja. Also auf jeden Fall, um es jetzt abzuschließen, Winning Ugly, sehr gutes Buch, um die mentale Seite vom Tennis ja einmal durchzulesen, und gibt sehr viele Geschichten von ihm. Und was ich noch für ein anderes Buch habe, was sehr gut ist, finde ich, um sich mental zu verbessern, ist The Best Tennis of Your Life. Da gibt es 50 mentale Strategien, um ja die Angst zu verlieren und ja nicht so nervös zu sein beim Tennis, und ja, wie man in manchen Match-Situationen reagieren kann. Da gibt es sehr viele Tipps. Also die zwei Bücher würde ich empfehlen.
Ich hätte auch noch ein Buch, was ich
Hast du auch noch ein
empfehle.
Buch?
Also ich habe eins gelesen vor 10 Jahren, das heißt The Inner Game of Tennis.
Alles
Ah,
kenne
das
ich auch.
kennst du. Das ist, glaube ich, auch ein Klassiker, ne? Das ist so, also das ist das eine Buch, was ich auch mit dem Brett Gilbert, Winning Ugly, gelesen habe, die zwei Bücher. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gut. Auch mit Methoden, wie man das bewältigen kann. Die Nervosität und all das.
Roland, Bassi, wollt ihr noch irgendein Buch vorstellen, oder kommen wir zur Off-Topic-Frage am Ende?
Ich denke, wir könnten alle sicher noch stundenlang weitererzählen, ne? Über
Ja,
Geschichten. Da kennen wir
auf
sicher
jeden Fall.
einiges. Aber ja, ich denke auch, wir sollten für heute langsam zur Off-Topic-Frage kommen.
Ja, vielleicht kommt ja auch
Genau, ja,
irgendwann
also.
nochmal ein zweiter Teil dazu, zu mentalen Aspekten im Tennis. Also kann man sehr viel sagen dazu.
Richtig, ja. Für trotzdem eine Frage würde ich schon noch stellen, weil es mich auch sehr interessiert und ich glaube, sehr unterschiedlich ist. Also ich meine, Tennis ist an sich ja gut, bis auf Doppel und mal Mannschaftsspiele, aber es ist ja schon ein Einzelsport und das hat es schon mal so ein bisschen angedeutet mit Leuten von außen, dass es eben auch helfen, aber auch stören kann. Würde ich gerne von euch schon noch wissen, wie ist es eben mit einem Coach draußen? Ja, also gibt es sicherlich viele, die in der Jugend eher der mal, also die es fast eher gestört hat, wenn da jemand draußen ist, also gerade der Trainer, der einen sozusagen beurteilt, ne? Man kommt wie in so eine Testsituation, muss jetzt eben von außen noch vor dem irgendwie performen oder vielleicht sogar vor den eigenen Eltern. Und auf der anderen Seite natürlich aber eben später dann eben auch vieles Gutes bringen, wenn ein Coach oder ein Kumpel eben von außen zuschaut, ein bisschen pushen kann, eben mal dieser Blick nach draußen einfach auch wirklich helfen kann. Also hat das viel Einfluss oder ist es bei euch gar nicht so viel Unterschied, ob da jetzt jemand ist oder nicht?
Also bei Laszlo, Paolo und mir ist wahrscheinlich noch ein bisschen spezieller als bei manchen anderen, weil unser Vater ist gleichzeitig auch unser Trainer. Also ja, deswegen gibt es da, glaube ich, auch noch Unterschiede zu anderen Spielern mit ihren Coaches. Ja, aber auf jeden Fall hat es Einfluss. Also bei meinem Vater oder bei meinem Trainer ist es halt vor allem so, dass ich motiviert werde durch ihn, aber manchmal auch nervös werde. Also ja, aber meistens hilft einem ein Coach von draußen schon. Also ich war jetzt auch öfter schon alleine unterwegs bei ITFs, und ja, man merkt dann halt schon, dass irgendwas fehlt, und man fühlt sich manchmal alleine und denkt sich halt, ja, wenn jetzt ein Coach da wäre, dann würde man vielleicht ja besser reagieren oder nicht so nervös werden und sich sicherer fühlen. Aber gleichzeitig gibt es auch andere, ja, andere Situationen, zum Beispiel meine Oma. Ich bin mit ihr auch sehr oft unterwegs gewesen. Und wenn sie draußen sitzt, dann bleibt man ganz ruhig. Also bleibe ich persönlich ganz ruhig. Und ja, dann spiele ich auch mega ruhig und bin nicht so nervös. Lass du, wie ist es bei dir so?
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Vater ist auch mein Trainer. Und es war auch immer nicht so leicht mit ihm, dass, wenn er zugeguckt hat, ich mir natürlich auch viel Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt seinen Erwartungen spiele oder seinen Vorstellungen entspreche, wie ich gerade spiele. Und dann hatte ich natürlich zu viel auch mal im Kopf. Das heißt, es hat mich dann vielleicht auch gehindert, besser zu spielen. Aber es gab natürlich auch immer viele Matches, wo er mir sehr geholfen hat, dass er da war, ne? Allein schon durch auch seine gute Körpersprache, dass er mich aufgebaut hat. Und ich glaube, das kann auch einfach zu einer super Routine werden, wenn man jemanden hat, den man halt auch immer angucken kann nach Punkten, egal ob es jetzt ein verlorener ist oder ein gewonnener Punkt. Das kann dann einfach wieder runterholen. Und Ich hatte es auch öfter so, dass ich, wenn ich mal alleine unterwegs war und Turniere gespielt habe, dass ich einfach nur fremde Personen im Publikum angeguckt habe und nach fast jedem Punkt und da einfach statt ein Handtuch zu holen, habe ich halt die Person halt angeguckt, ohne dass ich jetzt eine Reaktion erwartet habe von der. Aber das hat mich dann irgendwie in so einen Rhythmus gebracht und war dann eine Routine für mich. Also es kann auf jeden Fall sehr helfen, immer jemanden von außen zu haben. Egal, ob der jetzt eine Reaktion gibt oder nicht.
Ja, also, ja, was du auch schon meintest, also bei mir war es auch so, dass ich halt ja die Erwartungen von meinem Vater halt erfüllen will, aber ja, in manchen Spielen kann es halt schlecht sein, aber es gab auch so viele Spiele, wo ich halt weiß, dass ich ohne ihn halt auf keinen Fall gewonnen hätte und dass man also diesen Kampfgeist so, ja, ohne ihn würde es halt, wäre es in den Spielen halt nicht möglich gewesen, dann. Ja, da ist halt immer unterschiedlich. Manchmal, es gibt Tage, wo man sich alleine irgendwie sicherer fühlt, oder wo man denkt, ja, wenn ich heute in Ruhe alleine spiele, dann spiele ich besser. Aber es gibt auch Tage, wo man halt jemanden braucht, der einen unterstützt und pusht. Also hängt auch immer von seiner ja, kann man sagen, Tagesform oder wie man in dem Tag halt drauf ist.
Würde ich auch sagen, der Tagesform. Wir haben ja auch hiermit, kann ja mal Basti sagen und Roland kurz, wie das ist, wenn man Verbandsspiel fragt, ja, wollte jemand auf der Bank haben? Und dann manchmal sagt man, ja, nee, heute ist gut. Oder sagt einer, heute fühle ich mich nicht so gut, komm mal bitte auf die Bank. Und dann ist es ja auch immer Tagesform, stimmt.
Jeden Fall.
Ja, also genau das ist es, ne? Also ich würde auch sagen, dass ich eben bei Mannschaftsspielen auch ab und zu mal schon ein ziemlicher Kopfpatient bin. Das glaube ich so auf der Coaching-Seite ein bisschen definitiv besser kann als auf der Spielerseite, aber auch da ist es so, dass ich halt bestimmte Leute sehr gerne auf meiner Bank habe. Das hat gar nichts zu tun mit, ich mit denen jetzt gut befreundet bin, ob dich die als ob das gute Trainer sind, ob die viel Ahnung von Tennis haben oder so, sondern einfach ist halt so, das passt eben von der Art und Weise ganz gut oder eben auch nicht. Und das aber trotzdem eben auch Tagesform. Es gibt eben Tage, da brauche ich keinen, ja, da ist das viel zu viel Hektik von außen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben und es läuft schon, wie gesagt, hat eben auch. Und es gibt Tage, da ist es eben sehr, sehr wichtig, eben einfach irgendwie ein vertrautes Gesicht draußen zu haben und solche Dinge, ne? Und vielleicht ganz kurz als Letztes aus meiner Sicht, aus der Coaching-Sicht eben auch ganz interessant und lustig immer. So die ersten Male als Verbandsjugendwart eben mit war bei einer deutschen Meisterschaft, ne? Dann ist es auch so, da teilweise eben Spieler, die ja selber irgendwie eigentlich nicht wissen, ob ich Ahnung von Tennis habe oder so. Ja, also ich bin halt da, fahre da mit, aber das ist ja nicht, ich bin ja nicht deren Trainer, ne, wie die Verbandstrainer oder so, die, bei denen sie alle schon mal Training hatten und was sie wissen, sondern es ist trotzdem aber so, dass das vielen eben sehr, sehr wichtig ist, ne, deutsche Meisterschaft, viele sind auch sehr nervös und dann, ja, guckst du bitte zu bei meinem Match, ja, und man, ja, letztendlich tut man ja nichts weiter, außer draußen sitzen und nicken und positiv zu sein und mal eine Faust hochzuhalten oder was auch immer, also einfach irgendwie positiv zu pushen, ne? Man darf ja auch nicht wirklich coachen und nichts, also von daher gefühlt tut man nicht viel und trotzdem hat man das Gefühl, dass man einigen schon da sehr mithilft, weil ja, weil es denen dann so ein bisschen eben die Nervosität nimmt und so ein, ja, so ein Vertrauenspunkt einfach gibt, ne? Also dass man einfach immer wieder hat, was hat ein Ritual, man kann da hingucken, es ist nicht völlige Leere halt in dem Spiel. Und ich bin eben nicht alleine da, sondern da ist jemand, der auch will, dass ich gewinne. Das ist schon, glaube ich, in vielen Momenten wichtig, aber man muss es eben auch artikulieren. Das ist vielleicht noch als Tipp eben für gerade so die Mannschaftsspieler eben genau sagen, ich möchte gern, dass der und der auf meiner Bank sitzt und die Klappe hält oder viel sagt. Oder ich möchte einfach, dass da keiner sitzt heute oder vielleicht der nicht, aber der. Dass man das einfach auch mit der Mannschaft bespricht, wie man es möchte.
Ja, guter Punkt.
Okay, dann kommen wir jetzt zur Off-Topic-Frage, oder? Sind wir sonst mit den mentalen Aspekten heute durch? Will noch irgendjemand was sagen oder sind wir damit durch?
Passt.
Ist gut.
Fast, okay. Dann, Laszlo hatte, glaube ich, eine Frage rausgesucht, eine Off-Topic-Frage, um den Podcast heute abzuschließen. Vielleicht äußerst du die mal und dann können wir der Reihe nach darauf antworten.
Ja, ich habe sie aus meinem Gehirn herausgesucht und gefunden. Und ich wollte fragen, welche Regel ihr denn im professionellen Tennissport, also in dem Sport, den ihr im Fernsehen seht, welche Regel Würdet ihr ändern oder wenn ihr eine Regel ändern müsstet, welche würdet ihr dann ändern? Da müsst ihr aber nachdenken.
Eine Regel, die jetzt sich vor allem auf den Profisport bezieht. Also jeder Spieler kann ja pro Satz dreimal challengen und dann kriegt man im Tiebreak noch eine vierte dazu. Und ja, eine Regel, die ich ändern würde, ist, dass man unendlich viel Challenges hat und nicht nur diese begrenzte Anzahl hat, sondern ja, dass man, weil es passiert ja oft, dass man dann plötzlich im Tiebreak oder so keine oder Ende des Satzes, sagen wir, keine Challenge mehr hat und ja, dann würde ich die Regel machen, dass man unendlich viel Challenges hat. Kann natürlich passieren, dass es dann jemand ausnutzt und anfängt, irgendwelche Bälle zu challengen, die 10 Meter am Aus sind. Das wäre natürlich nicht gut, aber manchmal wäre es.
Dann wieder ein mentaler Aspekt, um den Gegner zu schwächen.
Ja, okay. Ja. Hätten wir einen mentalen Aspekt mehr, ja, um den Gegner rauszubringen. Aber.
Das würde der Coach vom Match dann sagen: Nimm ganz viele Challenges dann.
Um den Gegner zu Ja, vielleicht ist es dann doch keine gute Idee. Da habe ich jetzt nicht so richtig drüber nachgedacht, aber. Ja, okay. Was mit
doch,
der anderen?
Ich finde es trotzdem ein guter Gedanke von dir.
Naja, was ich noch. Bei mir ist so ähnlich wie Alessio, wenn man genau drüber nachdenkt, dann ist doch nicht so schlau, aber das Zeitlimit vom Ausschlag rausnehmen, weil, wenn man vielleicht nach so einem richtig langen Ballwechsel dann doch noch mehr Pause braucht, dass man dann auch mal nicht nur die begrenzte Zeit hat, sondern auch länger. Und ja, aber das könnte man dann auch wieder ausnutzen, dass dann irgendjemand da 2 Minuten steht an der Linie und nicht aufschlägt und du denkst, schlag der jetzt mal auf und also einen auch rausbringen kann. Deswegen, ja, also am Ende war das
jetzt auch nicht so. Man könnte halt aber, naja, vielleicht von der Idee her so eine Art Joker-Prinzip, dass du vielleicht so die Challenge auch eben dreimal im Satz die Chance hast, deine Zeit zu verlängern. Also nach einer wirklich langen Rallye, eben nicht nach einem Doppelfehler eine Minute brauchst. Ja, da sollte es ja schnell gehen, sondern aber eben wirklich, wenn gerade ein sehr, sehr langer Ballwechsel war, dass dann eben den Joker ziehen kannst und länger brauchen. Und ja, wenn dann Joker aufgebraucht sind, dann hast du halt nicht mehr, wäre vielleicht eine Variante.
Aber dadurch zeigst du dem Gegner dann wahrscheinlich auch, dass du nicht so fit bist, zeigst auch Schwäche, wenn du jetzt sagst, oh nee, der Ballwechsel war so anstrengend, ich brauche noch einen Joker, ich brauche länger Pause als geplant. So. Das ist dann auch, dann merkt der Gegner auch schon, nee.
Dann musst du es nur richtig verkaufen, dann nach der Minute stehst du ja da, so jetzt den nächsten Punkt mache ich dich wieder richtig fertig.
Basti, was ist deine Regel?
Ich muss sagen, mir fällt keine wirklich gute ein. Also ich finde den Vorschlag von Roland tatsächlich in Kombination mit Paolos am besten, mit den Challenge, also mit den einzelnen Pausen auch im Profisport noch einführen könnte. Das finde ich gar nicht so über die Idee.
Ja. Ja, und da müssen wir die Frage auch noch zurückgeben an Laszlo.
Ja, ich würde halt, wenn es um Tennissport im Fernsehen geht, immer irgendwas einbringen, was das attraktiver macht, irgendwie schneller macht das Spiel, ohne jetzt die Tradition irgendwie wegzunehmen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass die Spieler auf jeden Fall sich nicht die Handtücher bringen lassen von den Kindern und das immer so ausnutzen, weil das nimmt halt immer so viel Zeit in Anspruch und ich finde das teilweise richtig albern. Und denke mir, dass es wird ja schon viel getestet bei den ATP Next Gen Finals, dass sie da auch irgendwie einen Handtuchhalter haben, wo die sich dann selber das Handtuch hinhängen können. Dann müssen natürlich aber aufpassen, dass sie noch in der Zeit bleiben bis zum nächsten Punkt. Aber das wäre auf jeden Fall so eine Regel, die ich einführen würde, dass sie das sich nicht bringen lassen dürfen von den Balljungen oder Ballmädchen.
Stimmt, bei den Next-Gen-Finals wurde auch irgendwie, glaube ich, getestet, dass irgendwie jeder Ball gechallenged wurde. Also da gab es keinen Linienrichter mehr, sondern nur dieses Challenge-Ding, oder?
Ja, da wird, glaube ich, dass jeder Ball, also Schiedsrichter gibt es noch, aber der callt halt nicht die ganzen Bälle. Ne? Das macht nur das Hawkeye automatisch, glaube ich.
Okay. War gerade eine Regelung, die es auch schon ein bisschen gibt, aber vielleicht auch interessant, weil so also in den Fernsehturnieren gibt es ja in der Regel nicht. Das ist No-Let, also dass beim Netzaufschlag eben weitergespielt wird. Also ich glaube, dass Alessio, du hast ja auf jeden Fall bei den Jugend-ITF, wo sie das getestet haben oder immer noch testen, im Moment schon gespielt. Was haltet ihr davon? Macht das Spiel halt auch ein bisschen schneller und sicherlich manchmal ganz lustig, wenn die da irgendwie an so einen Netzrolleraufschlag ranlaufen müssen.
Na, also ich persönlich habe das jetzt schon ja sehr lange ertragen müssen. Ich finde die Regel gar nicht gut. Also ich weiß auch nicht, vor allem im Doppel manchmal ist die Regel so, ja, es kann halt so viele Punkte irgendwie dem Gegner bringen. In wichtigen Situationen kassierst du plötzlich einen Netzroller durch einen Aufschlag und du kannst wirklich gar nichts machen. Und ja, also um das bei den Profis einzuführen, finde ich, wäre das keine gute Idee, weil das Problem bei den Juniors ist ja, dass dieses Netz, das kann ja kein Schiedsrichter entscheiden, sondern das entscheidet ja der Gegner. Der sagt ja dann, ja, der Aufschlag war Netz und dann kannst du nichts dagegen machen. Aber bei den Profis wird es ja kontrolliert, ob der Aufschlag im Netz, also ob der das Netz berührt hat oder nicht. Und dann macht die Regel, glaube ich, keinen Sinn. Aber bei den ITF Juniors ist es wahrscheinlich jetzt ja die einzige Option gewesen, um sozusagen Schummeln zu vermeiden oder zu vermeiden, dass sagen wir bei 9-8 im Matchbreak macht jemand einen Ast und dann sagt der Gegner, nee, war Netz und dann kannst du nichts machen und der Gegner hat dich irgendwie ja beschummelt. Und ja, aber ich glaube, bei Profis macht das keinen Sinn. Was glaubst du? Glaubst du, das würde Sinn machen bei Profis? Oder?
Ja gut, also es ist ein ganz bisschen Zeitfaktor natürlich, ja, also wenn du irgendwie 10 Mal im Match Netzroller machst, dann jedes Mal neuen Aufschlag, aber das ist nicht viel, also sind irgendwie 3, 4 Minuten vielleicht in einem Match. Ich finde es eigentlich von außen immer ganz, also es entsteht halt irgendwie nochmal eine andere Situation, es ist halt irgendwie nochmal was, wo mehr passiert als so dieses klassische Aufschlag, Return, nächster Ball und tot, ja, also ich bin halt ja auch irgendwie ein Fan von, also ich mag zum Beispiel Wimbledon-Tennis nicht so unbedingt, weil eben sehr kurze Ballwechsel und recht häufig so das gleiche Schema, ja, und auf Sand noch ein bisschen was anders und auch mal ein Stopp oder irgend sowas. Insofern finde ich es ganz gut, weil so ein unkontrollierter Ball eben, ja, einfach eine neue Situation erschafft, auf die irgendwie ein Spieler reagieren muss. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht. Also, ich würde es befürworten, aber es ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht was, also wenn es nicht kommt sozusagen, dann ist es immer noch gutes Tennis natürlich.
Okay, ich glaube, dann sind wir für heute durch mit dem Podcast, oder?
Jo.
Schade, schade, schade. Hat Spaß
Wieso, wolltest du noch was sagen, oder?
Nö, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gerne wieder irgendwann.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, dass du heute dabei warst und natürlich immer wieder gerne haben wir dich als Special Guest hier mit dabei. Ich meine, Roland ist jetzt auch schon so oft dabei gewesen und war am Anfang auch nur ein Special Guest und jetzt ist er schon bei jeder Folge dabei. Also, ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute dabei wart und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.
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 Tschüss.
Ciao.